Wunderschönen guten Morgen. Freut mich, dass wir heute hier so zahlreich sind. Ich möchte in allererster Linie natürlich dem Geist Gottes danken und natürlich der Tini, die ihr habt wirklich eine perfekte Vorlage für diese Predigt geliefert und vor allem das Poetry, das war genau darauf abgezielt, wunderbar. Ja, die Predigt soll heute heißen von unschätzbarem Wert. Und wir starten ja heute in die sogenannte Leidenswoche oder Karwoche. Und ich finde, diese Woche ist derart prägsam, dass sie Leben verändern kann. Und mir ist persönlich dann ein Aspekt unglaublich wichtig geworden, der für das Leben und für den Tod Jesu Christi dann verantwortlich auch ist und wo wir uns dem Ganzen dann auch einen Blick drauf werfen lassen müssen. Ich möchte aber vorerst die Geschichte von Kain und Abel mal lesen. Und zwar finden wir die in 1. Mose Kapitel 4. 1. Mose Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nichts Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Horch! Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein und von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor dein Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm, fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Nun, wenn wir uns das ganze Bild einfach mal anschauen, dann sehen wir zwei Brüder. Auf der einen Seite ist Kain, auf der anderen Seite ist Abel. Beide bringen dem Herrn ein Opfer dar. Der eine von den Früchten des Erdbodens, der andere die Erstlinge seiner Schafe. Es gibt zwei Reaktionen von Gott. Die eine ist Ablehnung, die andere ist die wohlgefällige Annahme. Fazit, Frage an alle: Gott ist ungerecht. Und ich glaube, hier sitzen zu viele Christen, als dass ich jetzt unterschiedliche Antworten hier kriegen würde. Aber so könnte man es meinen. Ne? Wenn man das Ganze so sieht, könnte man das schnell das Fazit darüber hinleiten, dass man sagt, Gott ist ungerecht. Warum nimmt er das eine an, das andere nicht? Aber ich denke, wenn wir uns das Ganze mal näher anschauen, und vielleicht könnte dann dem einen oder anderen auch noch das Argument kommen, Kain hatte doch irgendwie keinen Vorschriftskatalog, ja, so wie das Volk Israel, wie man zu opfern hatte. Also es ist doch eigentlich überhaupt nicht verwunderlich, dass Kain wütend wird. Aber wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dann werden wir halt sehr schnell feststellen, Gott ist niemals ungerecht. Und sein Handeln zeugt immer von absoluter Souveränität. Aber um Gottes Handeln zu verstehen, müssen wir uns mal kurz die Eltern der beiden Brüder anschauen. Und zwar 1. Mose, Kapitel 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Jetzt mag der eine oder andere denken, das ist völlig aus dem Zusammenhang irgendwie. Aber wir kommen gleich dahin. Und zwar, Adam und Eva waren ja im Garten Eden, der Schlange verfallen und ja, in Sünde vor Gott gestürzt. Und der Ungehorsam, also das Essen von der Frucht des verbotenen Baumes, der Baum der Erkenntnis, brachte Adam und Eva die Erkenntnis, dass sie nackt waren. Und Gott suchte nach ihnen im Garten am Abend und rief, Mensch, wo bist du? Und der Mensch hatte sich aus Scham vor Gott versteckt und sich Schurze aus Feigenblättern selber gemacht. Aber warum versteckten sich Adam und Eva, obwohl sie ja doch eigentlich bekleidet waren? Ich denke, sie wussten ganz genau, selbst dieser Schurz aus Feigenblättern, den wir uns selber gemacht haben, reicht bei weitem nicht aus, um vor den allmächtigen, allwissenden Gott treten zu können. Gott musste Adam und Eva für ihren Ungehorsam bestrafen und die Konsequenzen ziehen. Sie mussten das Paradies verlassen und von nun an den verfluchten Erdboden bearbeiten, um überleben zu können. Aber war jetzt alles vorbei? Waren Adam und Eva jetzt bei Gott abgeschrieben und auf ewig verloren, weil sie gesündigt hatten? Nein. Gott zeigt seine große Liebe und Gnade, indem er den Sünder bekleidete. Es musste Blut vergossen werden, damit Adam und Eva vor Gott treten konnten. Und Gott selber nahm ein Tier als Opfer, um Kleider für sie zu machen. Ja, sie mussten zwar aus dem Garten heraus, das war die Konsequenz, aber indem Gott ihnen Kleider gab, bestand weiter die Möglichkeit für den Menschen, sich Gott zu nahen. Und somit sehen wir, Kain hatte absolut kein Recht, wütend auf Gott zu sein. Denn ich bin mir sicher, Kain wusste ganz genau von seinen Eltern, wie zu opfern wäre. Wie sonst wusste denn Abel, wie man richtig opfert? Das Problem an dem Opfer von Kain selbst war, Er opferte dem Herrn von der Frucht einer verfluchten Erde, die ja auf den Sündenfall der Eltern zurückzuführen war. Und zwar ohne dem Prinzip des Blutvergießens, das den Fluch hätte beseitigen können. Gottes Opfervorschrift war eigentlich ganz präzise: nur das Blutvergießen von einem reinen Tier, das an deiner Stelle stirbt, kann deine Schuld reinwaschen. Und das hatte Kain nicht verstanden, oder er wollte es nicht verstehen. Sein Opfer zeigte nicht im Geringsten die Anerkennung dieser Tatsache. Sein Opfer entsprach nicht dem Zustand eines Sünders. Er behandelte den Herrn wie jemandes seinesgleichen, der die sündenbefleckte Frucht einer verfluchten Erde schon annehmen würde und könnte. Er dachte, es wird Gott schon reichen, wenn er meine Bemühungen und Anstrengungen sieht. Und ich bin mir sicher, Kain war im Schweiße seines Angesichts dabei, die Früchte zu ernten und dann zu opfern. Aber welchen Wert hatte das? Konnte das Bemühen eines Sünders den Fluch und Makel der Sünde wegwischen? Und ich habe mir mal so einfach nur ganz kurz vielleicht zur Verdeutlichung, wenn wir uns mal dieses Glas hier anschauen, es ist absolut beschmutzt und verdreckt. Und jetzt kommen wir mit einem Lappen, der genauso dreckig ist, und versuchen, dieses sauber zu machen. Was bringt das? Mike? Nichts. Wird irgendetwas sauber? Nein. Was wird es? Es wird beides dreckig. Ja. Und Kain meinte, sich auf diese Weise Gott nahen zu können. Und jeder nur äußerlich religiöse Mensch heute denkt genauso. Kain hat im Laufe der Zeit Millionen von Nachfolgern bekommen. Ich bin noch kein schlechter Mensch. Ich tue viel Gutes und spende immer reichlich. Ich gehe in den Gottesdienst und zu sonst so manch anderen christlichen Veranstaltungen. Gott wird mit mir schon zufrieden sein, weil ich mich wirklich bemühe. Du kannst Gelübde ablegen und richtig gute Vorsätze treffen. Du änderst deine Lebensweise, bist enthaltsam, sittlich und aufrichtig. Der Kain-Gottesdienst zeigt sich aber darin, dass der Mensch versucht, durch seine eigene Anstrengung die Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen, ohne sich dabei als Sünder vor Gott zu beugen. Wenn wir dann das Opfer Abels betrachten, können wir sehen, welche tiefe Wahrheit dahinter steht. Und jetzt kommt ein bisschen ein verzwickter Satz. Deswegen werde ich ihn versuchen, langsam zu sagen. Abel verwirklichte durch Glauben die herrliche Wahrheit, dass man Gott durch ein Opfer nahen kann, dass ein Sünder den Tod eines Stellvertreters zwischen sich und der Folgen der Sünde, den Tod und das Gericht Gottes stellen kann. Und dass es etwas gibt, das den Ansprüchen Gottes entspricht, dass der Forderung eines fleckenlosen Schlachtopfers begegnet werden kann. Es ist für einen Sünder unmöglich, sich durch eigene Werke im Leben so zu profilieren, dass er dem Tod und dem Gericht entfliehen kann. Und das hatte Abel verstanden. Sein aufrichtiger Glaube zeigte sich, indem er sich als Sünder sah und wusste, es braucht Blutvergießen für meine Vergebung. Und Gott sah den Glauben Abels. Er sah sein Opfer, die besten Schafe, und freute sich darüber, indem er es wohlwollend annahm. In Kain jedoch brodelte es. Wie konnte Gott seinen wunderbaren Früchten einfach nicht annehmen und diese paar Schafe da von seinem Bruder schonen? Vor allem er als der Ältere, damals war das ja noch von hohem Stellenwert, sollte doch eigentlich den Segen erfahren, und jetzt sieht der Herr nur seinen jüngeren Bruder an. Kains Zorn wuchs immer weiter, und als sie zusammen auf dem Feld waren, bricht sein ganzer Zorn über Gott, über das Opfer, über seinen Bruder einfach aus, und er erschlägt Abel. Und obwohl Gott ihn vor dieser herannahenden Sünde gewarnt hatte, sieht er in seinem blinden Zorn nicht mehr klar. Und als nächstes sehen wir die gleiche Reaktion Gottes wie bei seinen Eltern, nachdem sie die Sünde begangen hatten. Gott kommt zu Kain und stellt ihn zur Rede und sagt, wo ist dein Bruder? Die gleiche Frage im Hebräischen, können wir das nachlesen, die Gott Adam im Garten Eden stellte, wo bist du? Hatte Gott gerade wirklich keine Ahnung, wo Adam vorher, wo Abel jetzt wäre? Gott wusste ganz genau, dennoch bietet er dem Menschen die Möglichkeit, von sich aus freien Stücken zu ihm zu kommen und sich als Sünder darzustellen und zu sagen, hier bin ich Sünder, vergib mir. Das wäre Umkehr, das wäre Bekehrung. Aber beide Male reagiert der Mensch trotzig und ausweichend. Adam, ich bin nackt, daher hatte ich Angst. Kain, ich weiß nicht, wo Abel ist, soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Beide Male muss Gott den Menschen wegen seiner Uneinsichtigkeit mit einem Fluch belegen. 1. Mose 4, Vers 10. Er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden. Und für mich gab dieser Vers ein so wunderbares Bild mit einer Parallele. Abel, der gerecht durch seinen Glauben war, der das makellose Opfer Gott darbrachte, verliert sein Leben durch seinen Bruder. Kain sah sich selbst ebenfalls als gerecht an, aber er wurde von Gott verworfen. Das Blut eines Gerechten fließt über den verfluchten Erdboden. Und ich möchte dieses Bild gleich noch weiter vervollständigen. Aber erstmal kurz den Vers einschieben aus Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Abel bekommt im Brief an die Hebräer eine gesonderte Stellung, in dem der Schreiber seinen Glauben mit einigen anderen Glaubenshelden in den Vordergrund stellt. Und Gott legt sogar Zeugnis über den Glauben Abels ab. Und obwohl er so gewaltsam ableben musste, redet dieses wunderbare Zeugnis noch heute. Und wir reden gerade hier über den Glauben eines Mannes vor circa 6000 Jahren, der gelebt hat. Wir können zwar gerne den Glauben und die Gerechtigkeit Abels als Vorbild nehmen, jedoch reicht das bei weitem nicht aus, um ihn irgendeiner Art und Weise als einen Gott anzubeten. Und hier kommt wieder die Parallele ins Spiel von dem angesprochenen Bild eben. Abel bringt ein makelloses Opfer für Gott dar, um Sündenvergebung zu erhalten. Jesus Christus bringt sich selber als makelloses Opfer vor Gott dar, um die Sünden aller Menschen auf sich zu nehmen und somit dem Sünder die Vergebung zu ermöglichen. Abel verliert sein Leben an seinen Bruder. Jesus Christus wird von seinen Brüdern im Volk und auch in der Familie gehasst und getötet. Und das Volk, insbesondere die Pharisäer und Schriftgelehrten, sahen sich ebenso wie Kain völlig im Recht und meinten, sie würden mit dem Mord an Jesus die Gerechtigkeit Gottes ausüben. Abels, des gerechten Blut, fließt über den verfluchten Erdboden und versickert. Jesus Christus, des sündlosen Blut, fließt bis heute noch vom Kreuz, um jedem noch die Möglichkeit zu geben, sich davon reinigen lassen zu können. Es versickert nicht einfach im Erdboden. Es trocknet nicht einfach aus. Es versiegt nicht einfach irgendwann, weil es jederzeit für alle Menschen annehmbar ist. Und hier können wir dann noch weiter im Hebräerbrief anknüpfen, 12, Vers 24, sondern ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Und dieser Vers bietet uns ein Gesamtbild ab Abel bis Jesus. Abel lebte noch zu der Zeit, wo ein Tier Blut vergießen musste, um die Sühnung, die Vergebung seiner Schuld vor Gott zu erhalten. Jesus Christus konnte diesen neuen Bund aufstellen, weil er als das Sühneopfer für den Mensch starb. Somit muss der Sünder nicht mehr sterben, der sich von diesem Blut Christi besprengen lässt, der sich davon reinigen lässt. Was muss doch das Blut Christi für einen unschätzbaren Wert haben? Welche Kraft muss dahinter sich verbergen, wenn dieses Blut einen Menschen vom ewigen Tod erretten kann? Und um einen Wert bestimmen zu können, muss man ja eigentlich immer erst eine Wertermittlung machen. Ja, wie zum Beispiel bei einem Haus oder bei einem Auto oder bei einem Grundstück oder irgendwelchen Wertgegenständen. Und die Wertermittlung bestimmt dann den Wert des Gegenstandes, um diesen dann wertgemäß verkaufen oder auch vielleicht kaufen zu können. Im Falle des Blutes Jesu Christi müssen wir erst damit anfangen, einfach mal die Sünde und die Folgen der Sünde zu erkennen und zu benennen. Und hier habe ich das Ganze in 9 Punkte zusammengestellt. Die Beschmutzung der Sünde hat uns alle durch Adam und Eva unrein gemacht. Daher ist die Reinigung des Blutes Jesu Christi eine absolute Notwendigkeit. Und nur sein Blut kann uns in den Augen Gottes vor dieser Beschmutzung reinwaschen. Und jeder Gläubige darf die Sicherheit haben, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Da Sünde ein Vergehen, eine Straftat gegen Gott ist, eine Beleidigung seiner Macht und Autorität, haben wir Vergebung nötig. Vergebung aber ist unmöglich, es sei denn, sie besitzt eine Grundlage in der Wahrheit, denn wir haben uns ja gegen den Schöpfer des Himmels und der Erde aufgelehnt. Und die vollkommene, befriedigende Grundlage ist das Blut Jesu Christi. In ihm haben wir die Erlösung des Blutes, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Aber ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und Gott vergibt, weil er die vollkommene Heilkraft des Blutes Christi anerkennt. Sünde hat den Menschen in eine Knechtschaft gebracht. Und daher ist Errettung eine weitere wichtige Notwendigkeit. Und Gottes Wort sagt halt in Bezug auf Gläubige, dass wir die Erlösung haben durch sein Blut. Sie beinhaltet die vollständige Befreiung im Wert eines bezahlten Preises, dem vergossenen Blut des Sohnes Gottes. Und das ist etwas, was ungemein wichtig ist. Es ist nicht wie zum Beispiel eine Autofinanzierung, ja, dann hast du, wenn du dir ein Auto finanzieren möchtest, dann hast du auch erstmal eine Anfangszahlung, die du dann halt tätigen musst, dann hast du noch die monatlichen Raten und zum Schluss kommt noch eine Restzahlung hinzu. So ist es bei Jesu Christi nicht. Dieses Blut, was er vergossen hat, ist von dem Wert her absolut vollkommen. Und es gibt keine Nachzahlung oder sonst noch irgendetwas. Und wisst ihr, nur Gott kann die Höhe dieses Preises wirklich ermessen. Aber Gläubige können die herrliche Freiheit wertschätzen, die das Blut ihnen erworben hat. Schuld und Brandmarkung sind weiter schreckliche Folgen der Sünde. Und dafür benötigen wir Rechtfertigung. Vielmehr, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Und jeder wahre Gläubige ist durch sein Blut gerechtfertigt. Er ist von jeder Anklage vollständig befreit und Gerechtigkeit wird ihm zugesprochen und zugerechnet, obwohl er sie nicht selbst besitzt. Und hier sehen wir noch einmal, was für einen unschätzbaren Wert das Blut Jesu Christi hat. Es bringt uns Gerechtigkeit, es stellt uns in der Rechtfertigung dar vor Gott. Und das ist etwas, was wir selber niemals selbst hätten erreichen können. Und hier haben wir das nächste, die Verstrickung mit einer bösen Welt. Dadurch war durch die Sünde eine Trennung nötig. Und ich wollte das gerne ganz mal auch so mit einem kleinen Beispiel auch mal ein bisschen veranschaulichen. Grisch, kommst du mal bitte? Wenn der Mensch jetzt da steht als Sünder, dann kommt hier eine Sünde. Dann kommt hier eine Lüge, dann kommt hier Streit, dann kommt hier ein Suchtverhalten vielleicht. Und wir sehen, die Verstrickungen in diesem ganzen Lebenszeitraum, die werden immer mehr und immer verstrickter und der Mensch, er kann sich nicht lösen. Das passt ja. Und wir sehen, der Mensch versucht es vielleicht von sich aus. Er hat aber keine Chance. Und das Einzige, was dann helfen kann, ist die Heiligung und die Absonderung. Hast du noch die Schere mit? Sonst wäre das jetzt. Und das macht das Blut Jesu Christi. Es zerreißt die Stricke und löst uns von den Sünden. Dankeschön. Und löst uns von den Sünden dieser Welt. Wir haben gesehen, alleine kommst du niemals da raus. Aber das Blut Jesu Christi, das kann das bewirken, weil wir eigentlich hoffnungslos in dieser Welt verstrickt waren. Und das kann uns befreien. Und Gott hat dieses wunderbare Werk für Gläubige vollbracht durch das Blut seines geliebten Sohnes, indem er uns von der Welt und ihren bösen Verbindungen zu sich selbst hin abgesondert hat. Darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Sünde hat Feindschaft gegen Gott bewirkt. Auch wenn das Bedürfnis nach Frieden mit Gott groß war bei dem Menschen, konnte dieser durch keine menschliche Anstrengung erreicht werden. Nicht, dass Gott unser Feind gewesen wäre, aber wir waren Gottes Feinde. Und so kann nur in Bezug auf Christus, den Sohn Gottes, gesagt werden, dass er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Kolosser 1,20. Und das ist die einzige Grundlage für den Frieden sündiger Menschen. Und daher bekommen alle, die Christus annehmen, auch Frieden mit Gott. Und damit ist eng verbunden, dass Sünde zu einer Entfernung, Entfremdung zwischen dem Menschen und Gott geführt hat. Menschen, die in ihrer Sünde leben, wollen die Nähe Gottes nicht. Aber sie brauchen diese Nähe Gottes. Sie kann nur durch Christus Jesus erreicht werden, durch das Blut, das er vergossen hat. So sagt die Bibel in Verbindung mit wahren Gläubigen in Epheser 2,13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Punkt 8. Da Sünde in unserem Leben zum falschen Dienst toter Werke geführt hat, benötigen wir das Blut Christi, um unser Gewissen zu reinigen und wahren Gottesdienst zu üben. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Hebräer 9,14. Und der letzte Punkt. Da die Sünde den Menschen zum Götzendiener gemacht hat, der fast alles, nur nicht den wahren Gott anbetet, kann nur das Blut Christi Änderung bewirken, indem es Menschen zu wahren Anbetern Gottes macht. Und ich glaube, wir sind wirklich in einer Zeit, wo Menschen wirklich alles andere als den wahren Gott anbeten. Dann werden die Bäume angebetet, weil man denkt, Gott ist ja in der Natur. Dabei vergisst man, den Schöpfer anzubeten. Dann werden Engelmächte angebetet, die ja wahrscheinlich für den Schutz der Familie da sein sollen. Da vergisst man, dass er eigentlich der Erhalter des Lebens der Schutz überhaupt ist. Da wird eine Maria angebetet, weil sie ja die Mutter des Jesus war, aber man vergisst, den Sohn Gottes anzubeten. Unabhängig von diesem kostbaren, vergossenen Blut kann niemand als wahrer Anbeter des lebendigen Gottes in seine Wahrheit treten. Und welche Veränderung ist das, wenn wir vom Götzendiener zum Anbeter des wahren Gottes werden können? Und ich möchte mit einem Fazit schließen. Durch die Beispiele von Kain und Abel durften wir sehen, welchen großen Stellenwert Sünde und Opfer bei Gott haben. Gott hätte auch einfach über Kains Fehlverhalten hinwegsehen können, einfach mal Gras über die Sache wachsen lassen können. Nein, es braucht jemand Sündlosen, der mir und dir die Schuld der Sünde vergeben kann und der sie wegnehmen kann. Es braucht den unschätzbaren Wert des Blutes Jesu Christi. Und nimm diese Frage bitte mit in die Leidenswoche jetzt, wenn wir jetzt Karfreitag und Ostersonntag die Auferstehung feiern. Welchen Wert hat Jesu Blut für mich? Mach mal eine Wertermittlung für dein Leben. Welchen Wert hat Jesu Blut für mich? Amen.